Nach der heiklen Mission ist vor der heiklen Mission. So ungefähr könnte man das Wochenende von Friedrich Merz beschreiben. Gerade erst von seinem Besuch aus China zurück, geht es in der kommenden Woche weiter zu Donald Trump ins Weiße Haus. Wir wollen darüber diskutieren, wie ertragreich die China-Reise war und schauen, was wir vom brisanten Treffen in Washington erwarten können. Dazu begrüße ich Kerstin Münstermann, Leiterin des Parlamentsbüros der Rheinischen Post. Sie war mit Friedrich Merz in China und wird auch nächste Woche mit nach Washington reisen. Hallo Frau Münstermann.
Hallo, guten Morgen.
Und ich begrüße den T-Online-Chefredakteur Florian Harms.
Hallo in die Runde.
Und später sprechen wir noch mit Florian Schmidt, dem Leiter unseres Berliner Hauptstadtbüros. Dabei soll es darum gehen, welche innenpolitischen Herausforderungen in den nächsten Wochen und Monaten auf Friedrich Merz zukommen. Ich bin Christine Brauer und führe Sie durch diesen Podcast. Frau Münstermann, Sie waren mit Friedrich Merz in China. Es ging dabei vor allem um die Wirtschaft. Während China den deutschen Markt mit Billigprodukten überschwemmt, wird es für die deutschen Unternehmen immer schwieriger, ihre Produkte in China loszuwerden. Gleichzeitig ist China der wichtigste Handelspartner von Deutschland. Und Deutschland ist abhängig zum Beispiel von seltenen Erden aus China. Eine sehr schwierige Gemengelage. Was konnte der Kanzler erreichen?
Friedrich Merz hat im Vorfeld des Besuchs die Erwartungen selber etwas runtergedimmt. Das ist ja eigentlich eher ungewöhnlich. Er hat gesagt, er wolle auf jeden Fall den chinesischen Präsidenten mal persönlich kennenlernen und überhaupt die Lage vor Ort auch für die Wirtschaft sondieren. Mit im Flieger mit Friedrich Merz waren 30 CEOs von großen und kleinen deutschen Unternehmen. Und als er gestern auf dem Flughafen in Berlin wieder ankam, war so der Tenor bei der Wirtschaft: gut, dass wir da waren, dass wir unsere Kritik anbringen konnten, gut, dass wir Deals verabreden konnten. Da hat sich wohl so an einiges getan im Hintergrund. Für Friedrich Merz selbst war es ein Besuch ohne Pannen. Es war ein Besuch, der sehr im Zeichen der Gastgeber stand. Er hat öffentliche Kritik völlig vermieden. Für uns Journalisten war das etwas unrühmlich. Wir waren dabei. Es gab Statements des Bundeskanzlers, aber keine einzige Nachfrage im Land selbst, wo er wahrscheinlich hätte etwas kritischer antworten müssen. Das war ungewöhnlich. Aber Friedrich Merz wollte gar nichts riskieren. Und man kann sagen, die wertegeleitete China-Politik, auch mit Kritik am System, mit Kritik an der Menschenrechtspolitik, ist die Außenpolitik von gestern, die Außenpolitik der Ampel. Für Friedrich Merz geht es vor allem darum, die Wirtschaft zu stärken und dabei doch einigermaßen selbstbewusst aufzutreten.
Florian, ein Besuch ohne Pannen, reicht das schon aus, um ja von einem Erfolg zu sprechen?
Ja, es ist ja immer die Frage, vor welchem Hintergrund das stattfindet. Und der gegenwärtige Hintergrund ist, dass Deutschland gravierende Probleme hat mit seiner eigenen Wirtschaft, die hochgradig exportabhängig ist. Und dabei ist der wichtigste Partner nach wie vor China. Und deshalb ist das so bemerkenswert, wie Merz hier aufgetreten ist, wie Kerstin es gerade beschrieben hat. Das erinnert mich an den Besuch von Merz in den Golfstaaten in Arabien. Da war ich mit ihm unterwegs und da war das ganz ähnlich. Da hat er auch jede Kritik öffentlich vermieden und eigentlich nur versucht, ein gutes Verhältnis herzustellen, Deutschland als verlässlichen Partner, als starken Wirtschaftspartner zu inszenieren, um alles zu tun, um diese Wirtschaftsschwäche in Deutschland auszuwetzen. Und das ist der gegenwärtige Modus, der unterscheidet sich dann schon sehr stark von der Vorgängerregierung, von der Ampelregierung. Und das mag man jetzt kritisieren unter moralischen Gesichtspunkten. Also in China beispielsweise gibt es nach wie vor massive Menschenrechtsverletzungen. Es gibt unzählige Hinrichtungen und vieles mehr. Aber anscheinend ist es so, dass man auch als große deutsche Nation sich das jetzt nicht mehr erlauben kann, so etwas öffentlich zu kritisieren. Die Chinesen spielen nach ihren eigenen Regeln. Das ist sehr klar und sie dominieren mittlerweile den Handel. Sie gehen sehr ruppig dabei vor, indem sie ihre eigenen Produkte subventionieren, die dann eben sehr viel günstiger sind als beispielsweise deutsche Produkte. Und das schadet der hiesigen Wirtschaft. Und die Chinesen sind aber auch nicht bereit, da jetzt große Kompromisse zu machen. Jedes kleinste Entgegenkommen muss da eigentlich aus deutscher Sicht schon als Erfolg gewertet werden.
Interessant ist auch, dass ja nicht nur Friedrich Merz dort war in den letzten Wochen und Monaten, sondern eben auch der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premier Keir Starmer. Die hatten lange eine Eiszeit in den Beziehungen. Das hat Starmer jetzt nun auch abgewendet sozusagen, weil man schon merkt, ohne China geht es nicht, wenn der große Partner Amerika unter Donald Trump so wackelt, wie er es derzeit tut, so unsicher ist für Europa. Interessant fand ich noch, dass ja eigentlich ein deutscher Kanzler gar nicht so viel ausrichten kann wirtschaftlich in China, denn es geht viel um Handel, um Währungspolitik. Da ist ja der Partner die EU. Aber für Friedrich Merz tritt die Institution EU in den letzten Monaten immer weiter in den Hintergrund. Das konnte man auch diesmal wieder merken. Er redet viel von Europa, aber es geht eigentlich immer um Europa, das die Engländer mit einbezieht, die in Europa sind, aber nicht mehr in der EU sind. Und er geht da sehr selbstbewusst voran. Also Germany first, EU second. Aber eigentlich ist er nicht zuständig für Verhandlungen mit der Wirtschaft, was den Handel angeht. Das macht die EU für Deutschland.
Aber wenn wir jetzt auf die EU schauen, welche Hebel hätte man denn da noch in der Hand, wenn dieses Ungleichgewicht bestehen bleibt? Und das sieht ja gerade nicht so aus, als würde da China 1 Zentimeter sich bewegen.
Also es geht immer darum, dass argumentiert wird, auch China braucht sozusagen die Europäer, die chinesische Produkte kaufen. Andererseits ist die große Abhängigkeit, Florian hat es gesagt, von den seltenen Erden, das, wo die Europäer so verwundbar sind. Und hier bewegt sich China ehrlich gesagt gar nicht. Ich war letzten November mit Lars Klingbeil schon mal in China, in Peking. Der deutsche Vizekanzler war ja der erste, der überhaupt gereist ist nach einer relativ langen Zeit. Also die deutsche Regierung war schon ein halbes Jahr im Amt. Dann reiste Lars Klingbeil dorthin. Und da wurde verabredet, man würde so einen kurzen Draht zwischen dem deutschen Wirtschaftsministerium, Katharina Reiche, und den Chinesen herstellen. Die Korrespondenten vor Ort haben gesagt, da ist überhaupt nichts passiert. Also sozusagen die Hebel, die wir haben, sind nicht so groß. Es ist eine Annäherung in Trippelschritten. Aber die will die deutsche Seite unbedingt gehen.
Ein anderes Thema stand auch noch auf der Tagesordnung, und zwar der Ukraine-Krieg. China gilt als wichtiger Unterstützer Russlands. Xi Jinping könnte Einfluss auf Wladimir Putin nehmen, macht er aber nicht. Was wurde da besprochen, Frau Münstermann?
Ja, also da sagte ein Diplomat, der mit Merz durch die verbotene Stadt ging, einen Tag nach dem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi, wir haben eine Stunde drüber gesprochen, das war schon gut. Wir haben die Ansichten von dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky vorgetragen, die Situation der Zivilbevölkerung. Das ist eben kein Krieg, der militärische Einrichtungen trifft, sondern die Energieinfrastruktur, die Leute leiden in Kiew. Interessant, dass es das ein Erfolg ist, dass man das überhaupt vorbringen kann in Peking. Es wurde drüber gesprochen. Es gibt die Hoffnung, dass man vielleicht doch nochmal bei der ein oder anderen Lieferung, die China an Russland tätigt, überlegt. Aber auf dem Papier ist gar nichts und auch, ich würde sagen, zwischen den beiden Staatenlenkern nicht wirklich was vereinbart worden.
Florian, wäre da aus deiner Sicht mehr gegangen?
Ich glaube nicht. Ich nehme das auch so wahr, dass China hier sehr stur ist und dass, so zynisch das auch klingen mag, die gegenwärtige Situation China in die Hände spielt. China profitiert davon, dass der Westen geschwächt ist, dass Europa geschwächt ist, dass Europa selbst mit einem Krieg zu ringen hat, deshalb nicht andere Unternehmungen jetzt vonstatten gehen können, dass es in Konflikt liegt mit Amerika, über das wir ja gleich noch reden wollen. Und in der Zeit, in der diese Konflikte dreuen, kann China sich selbst weiter aufschwingen. Und das ist das erklärte Ziel. Die Chinesen haben einen großen Plan. Sie wollen zur führenden globalen Wirtschaftsmacht werden. Und das auch schon sehr bald, nämlich in den kommenden Jahren. Sie tun alles dafür und das wird mit jedem politischen Manöver unterstützt. Also nicht nur mit einem Wirtschaftsprogramm, mit Subventionen und vielem mehr, sondern eben auch durch ziemlich zynische Machtpolitik, indem man eben sagt, wenn wir Russland stark halten, dann wird der Westen weiter geschwächt. Und das zweite Argument, das dabei in die Waagschale fällt, ist, dass China natürlich kein Interesse dran haben kann, dass das Regime von Putin, was ja stabil ist, ins Wanken gerät und möglicherweise ein Chaos ausbräche in Russland. Denn Russland grenzt ja an China und ist sozusagen die große Macht in Chinas Westen. Und da kann man sich nicht erlauben, dass es dort jahrelange Instabilität gibt mit Flüchtlingen, mit einer Wirtschaftskrise, vielleicht mit weiteren Kriegen in diesem großen Land. Das will man auf jeden Fall vermeiden, weshalb man dann eben Putin stützt.
Und man muss auch dazu sagen, die Reise des Kanzlers war ja am Jahrestag des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Und ein wirklich geschlossenes Bild hat die EU nicht abgegeben. Durch den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban wurde ein neues Hilfspaket verhindert für die Ukraine. Friedrich Merz war darüber sehr erzürnt, aber ändern kann das erstmal nicht. und so geschlossen der Westen da auftreten möchte. Auch die USA sind nicht mehr wirklich im Boot. Also da hat man auch nicht wirklich gute Argumente, die man vorbringen kann, dass also man geschlossen marschiert. Und ja, zur Wahrheit gehört auch wenn wir alle der Ukraine unsere Solidarität bekunden, aber man hat es am Besuch gesehen, Friedrich Merz redet mit China, China unterstützt Russland, also ganz so schwarz-weiß sind da die Fronten eben doch nicht.
Und vielleicht als letztes Argument noch, China könnte dasselbe vorhaben wie Putin mit der Ukraine im Hinblick auf Taiwan. Denn erklärtermaßen betrachtet es Taiwan als sein Staatsgebiet und will es sich früher oder später einverleiben. Und deshalb hat es kein Interesse dran, einer anderen Macht, die selbst mit ähnlichen Methoden vorgeht und sich ein anderes Territorium einverleibt, Einhalt zu gebieten.
Exakt, das Thema hat Friedrich Merz auch angesprochen, aber da kann man immer nur sozusagen die Sorgenfalten des Westens vorbringen, aber da wird China seinen eigenen Weg gehen, da bin ich sehr sicher.
Wir haben die USA gerade schon angesprochen. Dann schauen wir doch mal nach Washington und zu Donald Trump. Zu dem reist nämlich Friedrich Merz nächste Woche. Und Donald Trump, der US-Präsident, hat in der letzten Woche eine bemerkenswerte Rede gehalten. Er hat sich knapp 2 Stunden an die Nation gewendet und sich dabei selbst eine makellose Bilanz ausgestellt in Sachen Wirtschaft, Einwanderung und Inflation. Das Problem, wenig davon stimmt. Florian, glaubt Trump die Sachen, die er da sagt, glaubt er die selbst?
Also Christine, ich würde viel dafür geben, auch nur 2 Minuten im Kopf dieses Menschen mich umschauen zu dürfen. Ich kann dir die Frage nicht beantworten, ob er das selbst glaubt. Man weiß aus der Medizin, dass notorische Narzissten und gestörte Persönlichkeiten genau das häufig tun, dass sie den eigenen Stuss glauben, den sie von sich geben. Es gibt aber auch eine rationale Erklärung. Donald Trump ist massiv unter Druck. Es ist offensichtlich, dass seine nationalistische Politik, dass auch die ganzen Razzien gegen Einwanderer nicht auf große Zustimmung in der Bevölkerung treffen, dass auch die hohen Zölle, die er erhoben hat, nicht nur jetzt im Supreme Court zu scheitern drohen, sondern dass sie auch nicht die großen Effekte zeitigen, die er sich erhofft hat, also so viel Geld in kurzer Zeit ins Land reinschwemmen, mit dem er dann Steuersenkungen bezahlen kann, um Wählerstimmen zu kaufen, mehr oder weniger. Und wir dürfen nicht vergessen, im Herbst sind Zwischenwahlen und da ist das Risiko, dass Trump die Mehrheit im Kongress verliert. Und deshalb, glaube ich, versucht er jetzt alles zu tun, um seine Politik irgendwie ins richtige Licht zu rücken. Und das, was ihm bislang jedenfalls in seiner Karriere immer am besten gelungen ist, ist einfach zu behaupten, dass die Dinge gut seien und er alles zum Besten wenden könne. Damit ist er ja ziemlich häufig erstaunlich erfolgreich gewesen und offenkundig versucht er das jetzt wieder.
Ich würde sagen, Friedrich Merz wird da keinen einfachen Besuch vor sich haben. Wir fliegen am Dienstag los. Es soll wieder einen Termin im Oval Office geben, im Weißen Haus. Beim letzten Mal im Herbst war ja quasi der Antrittsbesuch des neuen Kanzlers. Und da konnte man schon davon sprechen, dass die beiden eigentlich einen ganz guten Draht zueinander haben. Donald Trump ihn zumindest respektiert. Das ist ja in dieser neuen Welt schon viel. Aber die erratischen Entscheidungen, das Aufbegehren, also Friedrich Merz hat mal gesagt, das ist so schwierig, wenn man dem folgt, was Donald Trump sagt und macht, da überhaupt Schritt zu halten, weil man gar nicht weiß, was fällt ihm morgen ein, Stichwort Zölle. Das hat auch bei Friedrich Merz Spuren hinterlassen. Und die Begeisterung eines Transatlantikers, der ist für diesen Präsidenten hat, die gab es nie, aber sozusagen auch das gute Verhältnis hat doch abgenommen. Ich würde sagen, da fliegt jetzt ein sehr ernüchterter Friedrich Merz zu einem unter Druck geratenen US-Präsidenten, der das nie zugeben würde. Aber natürlich hat auch Friedrich Merz viel auf der Agenda. Das eine haben wir besprochen, Wirtschaft, also was man für China will, will man mit den USA ja noch viel mehr, nämlich gute wirtschaftliche Beziehungen. Das Zollthema ist ein Riesenhindernis für die deutsche Wirtschaft. Und was die Ukraine-Politik angeht, Friedrich Merz sagt nicht zu Unrecht, es gibt 3 Menschen auf dieser Welt, die diesen Krieg beenden können. Wladimir Putin natürlich, der chinesische Präsident, aber, und das stimmt auch, der US-Präsident Donald Trump. Und der bewegt sich, was das angeht, gerade keinen Millimeter, so hört man so hinter den Kulissen.
Dann dröseln wir die Probleme doch nochmal auf, die Donald Trump da gerade hat. Die Zollpolitik, habt ihr gerade beide schon angesprochen. Dort wurde Trump vom Supreme Court in die Schranken gewiesen. Der Supreme Court hat seine Zölle für illegal erklärt. Trump hat postwendend neue globale Zölle erhoben, eben einfach auf Grundlage eines anderen Gesetzes. Die gelten jetzt zunächst für 150 Tage. können sich die internationalen Partner denn noch in irgendeiner Weise auf Donald Trump und das, was er da macht, verlassen?
Ja, es wird eben immer schwieriger. Und das ist auch das, was man hört aus der Politik, wenn man sich mit Wirtschaftspolitikern unterhält oder auch mit europäischen Diplomaten. Man kann es schlicht nicht mehr einschätzen, wie Amerika reagiert. Und das ist ein sehr großes Problem, weil Amerika so mächtig ist, weil es so großen Einfluss hat auf unsere Wirtschaft. Und für eine Wirtschaft gibt es nichts Schlimmeres als Verunsicherung. Und das sagen jetzt auch viele deutsche Unternehmer. Es wäre ihnen lieber gewesen, die Zölle, die hoch gewesen sind, hätten dann einfach gegolten und man hätte sich darauf einstellen können, als jetzt Unwissenheit zu haben und nicht zu wissen, was morgen gilt, weil dann kann man sich nicht in der Produktion und in der Lieferung darauf einstellen. Und deshalb ist sehr unabsehbar, was jetzt kommt. Natürlich wird die EU, die zuständig ist, auf unserer Seite versuchen, irgendwie einen Kompromiss zu schließen. Aber das wird man nicht so leichtfertig machen. Das erste Signal war ja auch, dass man gesagt hat, okay, wenn ihr jetzt quasi diesen Deal nicht einhalten könnt, den wir geschlossen haben, dann sehen wir für uns jetzt auch erstmal keine Veranlassung, unsere Seiten des Deals, unsere Verpflichtungen einzuhalten. Und so entsteht gerade ein Vakuum, das echt gefährlich ist für die Weltwirtschaft, das auch große Teile von deutschen Unternehmen wirklich in eine noch tiefere Krise stürzen kann.
Ja, genau so wird Friedrich Merz das vorbringen wollen im Oval Office. Das hat er schon angekündigt. Und es ist für ihn immer ein Drahtseilakt zwischen selbstbewusstem Auftreten, weil wir auch gemerkt haben, so sagen die Deutschen und die Europäer, dass man nicht klein beigeben darf, Stichwort Grönland. Also da haben die Europäer gegengehalten gegen die Expansionspläne des US-Präsidenten und waren damit, Stand jetzt, erfolgreich. Und daraus hat man schon auch gelernt, also immer nur sagen, wir setzen uns in die Ecke und warten, was du über uns bestimmst. Das will man in Europa nicht mehr mitmachen, das will man in Berlin nicht mitmachen. Gleichzeitig weiß man aber auch, dass man mit Trump einen, ja, vielleicht einen Borderliner vor sich hat und eine Stimmung wechseln kann innerhalb von Minuten, so dass man vielleicht aus dem Oval Office fliegt. Also Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, wurde da ja mal so gedemütigt. Das ist auch noch im Hinterkopf von allen, die dorthin reisen. Und das ist wirklich nicht trivial. Also da hat Friedrich Merz, finde ich, schon einige Kanzler nach Washington begleitet, bisher den schwierigsten Part, den er da bestehen muss. Und Friedrich Merz ist ein sehr selbstbewusster Mensch, sonst wäre er wahrscheinlich nicht Kanzler. Aber man merkt ihm schon an, dass dieses atemlose Reisen durch die Weltpolitik auch Spuren hinterlässt.
Florian, was glaubst du, was ist die richtige Herangehensweise für Friedrich Merz, wenn er da ins Oval Office kommt?
Ja, Pragmatismus, Selbstbewusstsein und sehr aufmerksam zu sein für Stimmungen und Verhaltensweisen des Gegenübers, weil Donald Trump eben, so wie es Kerstin gerade beschrieben hat, nicht berechenbar ist. Wenn der einen schlechten Tag hat, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht hat er was Falsches im Fernsehen gesehen oder irgendeiner seiner Gegner, politischen Gegner, hat irgendwas gesagt, was ihm nicht gefallen hat oder sonst eine Laus ist ihm über die Leber gelaufen, dann kann es sein, dass der so einen Besuch eines Staatsgastes mal eben crusht und sich richtig daneben benimmt. Und das ist die Gefahr dabei. Und hinzu kommt, dass eben im Umfeld von Trump ja auch jetzt nicht die besonnensten Pragmatiker sitzen, sondern viele Ideologen. Also J.D. Vance, der Vizepräsident, ist de facto ein Ideologe. Von Marco Rubio haben wir jetzt auch ziemlich bemerkenswerte und besorgniserregende Töne gehört bei der Sicherheitskonferenz in München. Und so könnte man weiter rumgehen in diesem Umfeld. Das mögen schon zum Teil widerstreitende Lager sein, aber es eint sie, dass sie wirklich diesen amerikanischen Nationalismus vertreten. Und das ist echt gefährlich für Gäste, die von außen kommen, die, wie der deutsche Bundeskanzler, darauf angewiesen sind, dass man sich für eine gedeihliche Weltwirtschaft auf einen Kompromiss verständigt. Und dieser Multilateralismus, für den Deutschland ja steht, den Deutschland voranbringen will, scheint man im Oval Office wirklich gar nicht übrig zu haben. Und das ist die Gefahr dabei.
Ihr habt es angesprochen und wir haben es auch in Grönland gesehen, Härte zeigen gegenüber den USA, gegenüber Donald Trump, das scheint zu helfen. Aber welche anderen Hebel hätte denn die EU, Europa, Deutschland hier in der Hand? Wir haben gerade schon über China geredet. Wie sieht es denn jetzt aus auf der anderen Seite? Was hätten wir den USA sonst noch entgegenzusetzen?
Was immer wieder gesagt wird, ist sozusagen, dass man auf deutscher und europäischer Seite ein Selbstbewusstsein stärken muss. Also, dass man eben das Gute aus dem Bösen nimmt und sagt, wir müssen uns unabhängig machen, wir stärken uns selbst. Und da kommt immer so ein bisschen die Tech-Konzerne ins Spiel. Also, man will deutlich versuchen, die Abhängigkeiten zu verringern. Beispiel Social-Media-Verbot. Jetzt kann man sagen, das hat eine gesellschaftliche Variante. Stimmt, na klar, es geht um Kinder und Jugendliche. Aber es geht auch darum, dass man den amerikanischen Tech- und AI-Konzernen ein wenig den Riegel vorschieben will. Und die Idee, dass auch Amerika und amerikanische Konzerne Europa und den europäischen Markt brauchen, das will man stärker voranstellen. Und ich bin mir sicher, dass auch hier einiges passieren wird, unabhängig davon, ob Donald Trump Zölle zurücknimmt oder nicht. Es ist so viel kaputt gegangen im vergangenen Jahr in diesem transatlantischen Verhältnis. Und da wird Europa, um etwas Positives aus diesem Jahr überhaupt mitzunehmen, sich deutlich anders aufstellen und nicht mehr so verhandlungsbereit sein wie bisher. Das bin ich sehr von überzeugt.
Ich denke, zwei strategische Hebel kommen hinzu. Das eine ist, dass sich eigentlich alle europäischen Regierungen und auch die deutsche Bundesregierung jetzt verstärkt bemühen um andere Partner in der Welt. Deshalb fliegt der Kanzler gerade rastlos von einem Land ins nächste. War in Brasilien, war in Südafrika, war am Arabischen Golf, fliegt nach Indien. No? Und das zweite ist, und das nennt man dann im Diplomatensprech die Bazooka, dass man zumindest mal thematisieren kann, dass Europa große Teile der amerikanischen Staatsanleihen hält, etwa ein Drittel der amerikanischen Staatsanleihen. Man würde da nicht rangehen und sagen, wir setzen das als Waffe ein, also als wirtschaftliche Waffe, weil das hätte wirklich gravierende Folgen für den gemeinsamen Markt, für die gemeinsame Wirtschaft. Aber wir haben bei diesem Streit um Grönland schon festgestellt, dass es schon genügt, das allein mal zu thematisieren. Und den Amerikanern allein mal in Erinnerung zu rufen, übrigens, wisst ihr noch, dass ein großer Teil eurer Staatsverschuldung bei uns in den Schuldscheinen steht? Und die amerikanischen Börsen haben sofort sehr sensibel darauf reagiert. Und das kann so einem Donald Trump natürlich überhaupt nicht gefallen, weil große Teile der Amerikaner ihre Altersvorsorge an den Börsen angelegt haben und da ihre Sparguthaben haben. Und das ist das Schlimmste eigentlich, was einem amerikanischen Präsidenten passieren kann, dass die Börsen abrauschen, weil dann würden seine Zustimmungswerte endgültig ins Nichts fallen. Und das ist dann Politik am Ende. Also da muss man sehr vorsichtig mit umgehen, weil das ist ein sehr starker Hebel, der kann sich auch umschlagen, ins Gegenteil, kann einem selbst schaden, aber man kann zumindest mal so eine gelbe Karte zeigen.
Ja, ich würde da hinzufügen wollen, die Idee, dass man gemeinsame Werte teilt, den Multilateralismus, also gemeinsame Institutionen stärken will und überhaupt sowas for the greater good gemeinsam macht, ist mit Donald Trump nicht mehr vorhanden. Es geht um Deals, es geht darum, wie er selber aus Deals rausgeht und Thema Börse, Thema Tech-Konzerne, da kann man ihn treffen, das haben die Europäer gemerkt. Es geht ihm allein um sich und sein Bild in den USA. Und davon macht er abhängig, wie er international verhandelt. Gemeinsame Werte sind da obsolet geworden.
Das Ganze klingt düster. Dann beobachten wir mal, wie Friedrich Merz sich bei der Reise nach Washington schlagen wird. Aber Friedrich Merz, der hat ja nicht nur außenpolitisch zu tun, sondern auch innenpolitisch. Was da in den nächsten Wochen und Monaten ansteht und wo er innenpolitisch unter Druck geraten könnte. Und darauf will ich nun einen Blick werfen, zusammen mit meinem Kollegen Florian Schmidt, dem Leiter unseres Hauptstadtbüros. Florian, schön, dass du da bist.
Hallo Christine, freut mich sehr, hier zu sein.
Du warst letzte Woche auf dem Parteitag der CDU. Seit Monaten heißt es, Friedrich Merz sei unbeliebt in seiner Partei, innenpolitisch ungeschickt. Und dann kommt dieser CDU-Parteitag und er wird mit einem satten Ergebnis von 91,2% wiedergewählt. Wie geschlossen stehen die eigenen Reihen denn aber wirklich hinter Merz?
Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage, denn auf den ersten Blick könnte man ja den Eindruck bekommen, das war jetzt eine komplette Kuschelveranstaltung und die Reihen sind da gänzlich geschlossen. Du hast es gesagt, 92% Ergebnis ist wirklich sehr, sehr gut und am Anschluss gab es dann auch noch fast 12 Minuten Applaus. Und wenn man sich in der CDU umhört, dann ist es speziell in der Spitze der Partei auch so, dass man dann genau das erzählt bekommt. Ja, wir stehen hinter unserem Kanzler, hinter unserem Parteichef. Das ist ein Ergebnis nach Maß. Das allerdings ist ehrlicherweise nur ein Teil der Wahrheit. Der andere Teil ist, dass solche Ergebnisse und auch solche lange Applaus bei der CDU absolut nicht unüblich sind. Im Gegenteil, diese Partei ist eine sehr harmoniebedürftige Partei. Man sagt auch manchmal so ein bisschen spöttisch und die CDU versteht das manchmal gar nicht so. Das ist ein Kanzlerwahlverein und als solchen verstehen die sich auch. Man muss sich das auf dem Parteitag tatsächlich so vorstellen, da gibt es dann eben in den Reihen, die dann da vor März sind, Leute, die die Zeit mitstoppen und dann sagen, so jetzt klatsch noch ein bisschen länger bitte. Wir sind noch nicht ganz an den 10 Minuten, 11 Minuten, die einst Merkel bekommen hat beispielsweise. Und insofern ist das natürlich immer immer auch ein Theaterstück. Das allerdings kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch weiterhin viele in der Partei unzufrieden sind mit Merz. Der fehlende Reformeifer, den man ihm vorwirft, seine vielen Zugeständnisse an die SPD, auch dass er sich eben mehr auf der außenpolitischen Bühne zu Hause fühlen scheint als eben in der Innenpolitik. Insofern, das Ergebnis ist gut, es stärkt ihm den Rücken, aber damit verbunden ist auch ein Auftrag, eine Erwartungshaltung der CDU-Delegierten an ihren Kanzler und die muss er jetzt erfüllen.
Du hast es gerade schon gesagt, Friedrich Merz ist als Kanzler mehr an der Außenpolitik interessiert als an der Innenpolitik. Könnte ihm das noch auf die Füße fallen?
Ja, auch das ist eine ganz gute Frage, die sich so abschließend noch gar nicht beantworten lässt. Fakt ist, die Zuschreibung der Außenkanzler war zuletzt ganz klar negativ konnotiert. Auch Merz hat das immer so verstanden. Verkürzt ging die Kritik so, Merz ist schon jetzt quasi nach einigen Tagen, Wochen, Monaten der Innenpolitik entschwebt. Er kümmert sich ums ganz große Ganze, fühlt sich auf der großen Weltbühne wohler als zu Hause. Und auf die Niederungen der Innenpolitik hat er salopp gesagt keinen Bock. Das überlässt der anderen und entsprechend läuft das eben auch nicht. Inzwischen sagen aber dieselben Leute, die diese Kritik geäußert haben, naja, gerade in den letzten Wochen hat er eben auf der außenpolitischen Bühne doch so gut abgeliefert. Also das Grönland-Momentum, was er hatte, wo er Deutschland und auch Europa stark gegen die USA positioniert hat. Dann seine herausragenden Reden bei der Münchner Sicherheitskonferenz zuvor in Davos beim Weltwirtschaftsforum. Da finden jetzt dieselben Kritiker das auch ziemlich gut und verteidigen Merz auch. Insofern muss man mal schauen, was sich da am Ende dann durchsetzt. Klar ist, am Ende seiner Kanzlerschaft, seiner potenziell erstmal jetzt 4 Jahren, er möchte ja eigentlich auch noch gerne länger machen, wie wir jetzt schon hörten, wird er sich an beidem messen lassen müssen, sowohl was er eben außenpolitisch als auch was er innenpolitisch zustande gebracht hat.
Okay, wir bleiben erstmal bei der Innenpolitik. Auf der einen Seite grenzt sich Merz ja von der AfD ab. Die Brandmauer erklärt er für unverrückbar. Auf der anderen Seite kettet er sich in der demokratischen Mitte allein an die SPD. Wie klug oder wie unklug ist das?
Ja, zunächst einmal ist es eine wirklich total bemerkenswerte Aussage. Merz war da jetzt ebenfalls auf dem Parteitag so deutlich wie lange nicht. Ich zitiere das mal, damit man auch als Zuhörer versteht, um was es da eigentlich geht. Merz hat gesagt, Zitat, ich habe mich abschließend entschieden, die Zustimmung zu unserer Politik ausschließlich in der politischen Mitte unseres Landes zu suchen. Und dabei sind 2 Worte ganz besonders wichtig, nämlich abschließend entschieden. Das ist eine ganz klare Ansage an jene Parteigänger, vor allem im Osten des Landes, die über eine Zusammenarbeit möglicherweise mit der AfD nachdenken, zumindest aber vielleicht über eine Tolerierung durch die AfD. Und denen sagt Merz jetzt, stopp, das machen wir nicht, ich gebe den Kurs vor, das läuft nicht. Und im nächsten Satz, und auch das ist sehr interessant, ich zitiere es nochmal, sagt er, das verengt uns im Augenblick auf eine Koalition mit der SPD. Wen er dabei nicht nennt, sind die Grünen, die man ehrlicherweise aber auch zur politischen Mitte noch zählen kann. Manche tun das sogar noch ein bisschen weiter und nehmen da auch Teile der Linkspartei mit rein, aber das geht in der CDU nicht. Auch da hat man einen Unvereinbarkeitsbeschluss. Insofern, wie klug also ist das? Mit Blick auf die AfD würde ich sagen, zumindest ist es nachvollziehbar und auch richtig, denn gerade im Osten ist die AfD eben eine zum Teil bestätigt rechtsextreme Partei, mit der er da nichts zu tun haben will. Auf der anderen Seite, dass er sich da so an die SPD kettet, Merz macht damit die CDU auch ein Stück weit erpressbar, zumal Schwarz-Rot jetzt gerade auch gar keine Mehrheit hätte. Also wäre jetzt am Sonntag der Bundestag erneut gewählt, dann müsste er, wenn er über die demokratische Mitte spricht, eine Dreierkonstellation eingehen mit SPD und auch den Grünen. Und insofern, muss man mal schauen, wie klug das jetzt am Ende war. Ich schätze, da wird das letzte Wort auch noch innerhalb der Partei nicht gesprochen sein.
Wenn wir jetzt mal auf die nächsten Wochen und Monate schauen, welche Konflikte drohen da aufzubrechen, sowohl in der eigenen Partei als auch mit dem Koalitionspartner SPD?
Da gibt es eine ganze Reihe von Themen, an denen sich weitere Streitkonflikte abzeichnen. Ein paar Sachen haben sie jetzt gerade auch in dieser Woche geeint. Beispielsweise das Tariftreuegesetz, was der SPD wichtig war, das gemeinsame Asylsystem, das ist wiederum der CDU wichtig. Aber so ein paar Brocken kommen jetzt noch. Ich nenne jetzt mal nur so ein paar Schlaglichter. Die Schuldenbremsenreform, die Wahlrechtsreform. Da gibt es Kommissionen, wie es in dieser Regierung sowieso so viele Kommissionen gibt, wie bei kaum einer anderen zuvor, die sich damit beschäftigen. Und dann bleiben die ganz großen Fragen, auch die, die in der Partei halt immer wieder viele aufwerfen, nämlich wie geht's eigentlich mit den Reformen weiter? Wie bekommt man die Wirtschaft wieder flott? Was kann der Staat dafür tun für mehr Wachstum und auch für zukunftsfeste Staatsfinanzen, etwa mit Blick auf die Sozialsysteme? Und insofern werden jetzt in den nächsten Wochen erst einmal die Kommissionen fertig für die gesetzliche Krankenversicherung, für die private Krankenversicherung. Dann wird es um den Sozialstaatumbau gehen und Einsparungen dabei und um Steuerreformen möglicherweise, über die jetzt diskutiert wird und für die es offenkundig gerade gar nicht das Geld gibt. Der größte Brocken aber liegt dann bei der Diskussion um die Rentenreform.
bei der Rentenreform? Was genau sind denn da die Knackpunkte?
Bei der Rentenreform ist es so, dass sich die Koalition erst einmal nur auf einen Teil geeinigt hat, nämlich dem, der die SPD wichtig war, das Rentenniveau bei 48% zu stabilisieren langfristig. Und der zweite Teil, der soll dann kommen, wenn eine Rentenkommission im Sommer ihre Arbeit erledigt hat und Vorschläge gemacht hat. Und die Vorschläge können auch weitreichend sein. Ich würde auch schätzen, dass dabei ganz gute, interessante Vorschläge rauskommen. Die Frage ist nur dann, wird man sich diese Vorschläge auch zu eigen machen und dann umsetzen? Und da bin ich sehr skeptisch, denn der große Knackpunkt ist, die SPD möchte verkürzt gesagt bei der gesetzlichen Rente überhaupt nichts verändern, wohingegen die CDU, Stichwort junge Gruppe, da durchaus große Reformen notwendig sieht. Und diese beiden Positionen zusammenzubringen, ist sehr schwierig. Beispielsweise gehen wir später in Rente, machen wir ein Rentenniveau, was wir an die Inflation koppeln, anstatt an die Löhne. Da sehe ich kaum, wie sich CDU, CSU und SPD einig werden können. Das wird noch ein ganz, ganz schweres Thema, was dann die Koalition potenziell über den Sommer oder dann erst im Herbst angehen wird. Und daran wird sich zeigen, wie reformwillig, wie reformfähig Schwarz-Rot tatsächlich ist.
Es bleibt also spannend. Florian, du wirst das weiter für uns beobachten. Ganz, ganz lieben Dank für die Ausführungen hier.
Danke dir.
Damit sind wir auch am Ende der Folge. Liebe Hörer, ich hoffe, Ihnen hat unsere Diskussion gefallen. Wenn Sie Feedback haben, melden Sie sich gern unter podcasts@t-online.de oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht. Sie erreichen uns auch über WhatsApp. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gästen. Frau Münstermann, ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Und Florian, auch an dich ganz, ganz lieben Dank.
Sehr gerne. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.